Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Es ist ja so, unsere Gemeinde ist ja eigentlich, unsere Gemeindeverständnis hat ja was mit Persönlichkeit zu tun. Wir wollen einander kennenlernen. Darum gibt es nicht nur Gottesdienste, darum haben wir auch Kleingruppen, in denen wir miteinander Gemeinschaft haben und darüber reden, so was wir erleben. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn wir jetzt einen Pfarrer hier haben, dann ist das ja irgendwie ein bisschen blöd. Der steht hier nur, predigt und haut wieder ab und man kennt gar nichts von ihm. Darum habe ich gedacht, ich stelle dir mal einfach ein paar Fragen, und dann können wir dich so ein ganz klein bisschen vielleicht kennenlernen. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, das ist ja heute alles gut möglich. Seit 2010 bist du in Schwadow. Ja. Das ist ja jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit. Und als Pfarrer einer Kirchengemeinde hat man ja auch oft, ich sag mal so, ziemlich viel um die Ohren. Meine Frage, hast du ein Hobby?
Ja, habe ich, klar, natürlich. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Also ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber ein bisschen Zeit dann doch.
Und dann will man das auch gerne so ein bisschen dann auch mit anderen Dingen außer nur Gemeindearbeit dann füllen. Also ich koche zum Beispiel ziemlich gerne. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich mache ein bisschen Sport. Wir haben so eine Fußballgruppe bei uns in der Gemeinde, wo alle so, naja, 40- bis 50-Jährige mit entsprechendem Bauchumfang einmal in der Woche so ein bisschen versuchen, sich die Funde abzutrainieren und da so ein bisschen zu kicken. Das machen wir ganz gern, mache ich dann ganz gerne. Und wir haben bei uns auch eine Lobpreisband und da spiele ich Bass und das mache ich auch total gerne.
Ja. Okay. Technik, er kann das über sein Headset machen, ne? Gut, habe ich jetzt eben auch gerade gemerkt. jetzt ist das so, seit 2010 sind ja jetzt gut 8 Jahre rum. Könntest du uns etwas erzählen, in 2, 3 Sätzen, was du in dieser Zeit als besonders schön erlebt hast? Also einen richtig tollen Moment, ob das mit Gemeinde oder Freunde oder sonst was zu tun hat, ist eigentlich egal.
Ja, also ganz toll fand ich zum Beispiel, wie wir hier in Schwadow damals aufgenommen worden sind. Das war für mich total schön. Mein Vorgänger, muss ich sagen, war 31 Jahre in der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde, gerade Jüngere, kannten im Grunde genommen nichts anderes als mein Vorgänger. Der hat die getauft, der hat die konfirmiert, irgendwann verheiratet. Und nach 31 Jahren jemandem zu folgen, das fand ich damals ein sehr großer Schritt, weil man im Grunde weiß, die sind so aufeinander eingespielt, man kennt sich in- und auswendig und jetzt kommt da plötzlich niemand Neues, der vielleicht auch ein paar Sachen anders macht. Aber wie herzlich und freundlich wir aufgenommen worden sind, wie genial wir vom ersten Tag angenommen waren und dazugehört haben, dass die Leute gesagt haben, toll, dass ihr da seid. Wir danken Gott für deinen Vorgänger und wir freuen uns genauso, dass du jetzt da bist. Das war so eine Erfahrung, die mir das sehr leicht gemacht hat und die auch so ein bisschen mir die Angst genommen hat, da so in Fußstapfen zu treten, die wirklich groß waren. Und das hat mich, also damals, das war so eine Erfahrung, die ich echt total schön fand. Und das Zweite vielleicht noch, was ich so, wie Jesus sozusagen immer wieder auch so Wege ebnet. Weil das erlebt man ja in der Gemeinde auch, ne? Dann sagen plötzlich Mitarbeiter, wir machen das jetzt nicht mehr, wir wollen was anderes ausprobieren, wir haben nicht mehr so viel Zeit und wir müssen unsere Mitarbeit einschränken. Und dann ist das jedes Mal so, dass man denkt, ach du Schreck, wie wird das jetzt weitergehen, geht das überhaupt weiter? Und dann gibt's immer wieder so diese Erfahrung, dass dann plötzlich Jesus sagt, da geht ein neuer Weg los, da gibt es jemand Neues, der sagt, ich könnte mir das vorstellen. Oder man muss auch mal Abschied von der Arbeit nehmen, aber dafür beginnt vielleicht wieder was Neues. Und diese Erfahrung, dass Jesus sich um die Gemeinde kümmert und immer wieder so neue Wege da möglich macht, weil man ja, ich jedenfalls so ein Mensch bin, der immer denkt, oh, der Pastor muss ja machen, der muss ja jetzt leiten, der muss gucken, wen kriegt er ran an die Mitarbeit und wie entwickelt sich das alles, wie läuft das, wir müssen die Gemeinde aufbauen. Und manchmal, oft dann eben diese Erfahrung, nee, nicht du, sondern Jesus. Und der hat noch ganz andere Wege und Möglichkeiten, wie du das in deinem kleinen Hirn dir da so ausdenkst. Das finde ich immer eine geniale Erfahrung.
Ja, vielleicht letztes, du hast dich sehr darüber gefreut, wie ihr aufgenommen worden seid. Ihr, du und dein Bruder, oder wen meinst du damit?
Ja, genau. Also das ist meine Familie, die sitzen hier vorne. Anke, meine Frau, Elise und Friedrich, unsere Kinder, wir haben Zwillinge. Genau, die gehören natürlich auch mit dazu und zu viert sind wir in Sprado jetzt unterwegs.
Ja, sehr schön. Okay, danke erstmal für dieses Interview.
Ja. Ja, eigentlich ist es schade, dass die Kinder jetzt gerade rausgehen, denn es gibt heute eine Kindergeschichte aus der Bibel, genau. Aber anfangen will ich gerne mit einer Geschichte. Es ist im Mai 2009. Wir sind damals im Mai 2009 mit 3000 anderen Menschen zu einem großen Festival unserer Landeskirche, Westfälischen Kirche, gewesen. Das heißt Maximale, wird alle 2-3 Jahre bei uns ausgetragen, im Maximale Park in Hamm. Wer da schon mal war, da müsst ihr echt mal hin mit Familie. Total geniales Gelände, riesen, glaube ich, eine ehemalige Abraumhalde von der Zeche. Und den haben die jetzt wieder begrünt und mit Teichen, mit Seen, mit riesigen Kinderspielplätzen. Und auf diesem Gelände ist alle 2 Jahre von unserer Landeskirche so ein Gemeindefestival Maximale. Wir waren also im Mai 2009 da auch mit zugange. Total schön, große Gottesdienste zu Beginn. Dann gibt's so eine Mittagspause und jeder kann so im Park so sein Mittag essen. Und die Kinder können da spielen in den Kinderspielplätzen. Und genauso ist es auch gewesen. Unsere damals 4-jährigen Kinder waren auf einem großen Kinderspielplatz. Wir als Eltern saßen da auch in der Nähe und haben Freunde begrüßt und Verwandte, die auch mit ihren Gemeinden sozusagen wieder auf diesem Festival waren. Alles war wunderbar. Bis uns dann plötzlich so nach einer gewissen Zeit aufgefallen ist, dass unser Sohn nicht mehr auf diesem Kinderspielplatz zugange war. Ja, und jeder, der von uns Eltern ist, kennt dieses Gefühl, wenn irgendwie man denkt, so mein Sohn oder mein Kind ist weg. Ja, was macht man? Man fängt an, hektisch zu suchen, man rennt also über das ganze Gelände, klappert alle so die Orte ab, die man denkt, da könnte jetzt ein Kind sein. Man guckt ganz besorgt in alle Seen und Teiche rein, ob da nicht ein Kind kopfüber im Wasser schwimmt. Nach ungefähr, ich denke mal, so einer knappen Stunde haben wir ihn dann wiedergefunden. Er war mit einer Freundin am Stand des Deutschen Roten Kreuzes. Warum? Die hatten da ihre Einweghandschuhe so schön aufgeblasen, haben Smiley draufgemalt, so als Luftballon, und das fand er so unwiderstehlich, dass er da also zugange war. Und dann ist dieses Gefühl ja auf der einen Seite, ne, freut man sich unendlich, dass man sein Kind wiedergefunden hat und in die Arme schließen kann. Und gleichzeitig könnte man diesem Kind auch wer weiß was antun. Aus Wut, dass der abgehauen ist und einen da so eine Stunde lang in Todesängsten hat rumlaufen lassen. Ich denke, jeder von uns, der Kinder hat, kennt dieses Gefühl und weiß, wie schrecklich das ist, wenn man ein Kind verliert. Und dann sind wir schon mitten in unserer Geschichte, um die es heute geht, nämlich um die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Also wir machen einen kleinen Zeitsprung. Eben haben wir noch Weihnachten gefeiert, die Geburt Jesu, und jetzt sind wir schon 12 Jahre später und hören die Geschichte aus Lukas 2. Ich lese uns da die entsprechenden Verse vor. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten und verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er ihnen sagte, und er ging mit ihnen hinauf und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ja, ich habe eben gesagt, es gibt eine Kindergeschichte. Im Grunde genommen ist es ja schon eine typische Pubertätsgeschichte, die da heute erzählt wird. Jesus 12 Jahre und jetzt fängt er an, sozusagen eigene Wege zu gehen. Die Geschichte spielt beim Passafest. Das ist im Grunde genommen ja das höchste und wichtigste und schönste Fest im Judentum. Es ist ein Wallfahrtsfest. Das heißt, jeder, der irgendwie kann, macht sich in diesen Tagen auf den Weg nach Jerusalem. Man vermutet, dass Jerusalem zur Zeit Jesu vielleicht 60.000 Einwohner hatte, also ein bisschen größer sogar schon als Bünde war. Aber durch die ganzen Festpilger rechnet man damit, dass ungefähr 1 Million Menschen da in und um Jerusalem zugange sind. Also ein unglaubliches Wirrwarr, ein Chaos auf den Straßen, vollgepfropft, Leute, die da zum Tempel streben, die anderen wollen schon wieder nach Hause. Man sucht Unterkünfte, wo man schlafen kann. Also ein riesen Tohuwabohu. Wenn ihr mal heute in Jerusalem seid und da das Tohuwabohu miterlebt, dann glaube ich, kann man sich ganz gut nachvollziehen, wie das da gewesen sein muss. Aber es muss auf der einen Seite auch unglaublich faszinierend sein, für so einen 12-Jährigen das erste Mal mit dabei zu sein. Aus seinem kleinen Dörfchen Nazareth, wo es vielleicht, ich weiß nicht, ein paar hundert Leute gibt, dann in so einer Großstadt zu kommen und dann das zu erleben, den Tempel zu sehen, das, was man bisher nur so aus Erzählungen der Eltern vielleicht mitbekommen hat. Und da mittendrin zu sein, eine unfassbare Erfahrung für so ein Kind, für so einen Jugendlichen, der heranwächst. Und dann passiert eben dieses Unglück. Jesus macht sich eben nicht mit auf den Heimweg. Jetzt könnte man ja sagen, naja, Rabeneltern, wie können die das zulassen, nicht, dass der Sohnemann da nicht mit dabei ist? Man muss doch seine Kinderschar durchzählen und eine Telefonnummer hier auf den Arm schreiben, wo man im Notfall doch nochmal anrufen kann. Alles das, was sich Eltern bis heute ja so ausdenken an guten Ideen, um seine Kinder bei sich zu haben. Man muss aber vielleicht auch denken, Maria und Josef sind nicht alleine unterwegs. Die sind da mit vielen Verwandten, Gefährten. Da ist ein ganzer Familienclan unterwegs. 50, 60 Leute, die vielleicht zu dieser Familie dazugehört haben. Eltern, Großeltern, es gibt Enkelkinder, es gibt Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins und wer noch alles zu dieser Großsippe dazugehört. Maria und Josef haben gedacht, klar, der ist irgendwo bei Tante Abigail und Tante Abigail denkt, er ist bei Onkel David und so geht das dann ja weiter. Am Ende des ersten Tages fällt ihnen eben auf, ups, da fehlt doch jemand. Und dann laufen sie zurück und 3 Tage lang kämpfen sie sich durch diese proppevolle Stadt hindurch auf der Suche eben nach dem Kind. Was für Ängste müssen die beiden da ausgestanden haben? Welche Wut muss auch in den hochgestiegen sein? Wie kann der Junge uns dieses antun? Ich glaube, ihr könnt das gut nachvollziehen, was in Maria und was in Josef dann da so vor sich geht. Und als sie ihn dann endlich wieder treffen, entwickelt sich ja ein Gespräch, das so ganz anders läuft. Nee, es ist so ein typisches Teenager-Gespräch. Jesus wird irgendwie noch aufmüpfig dabei. Jesus sagt nicht, oh, das tut mir jetzt aber leid und Mama und Papa, ich habe gegen eure Vorstellung da, bin ich schuldig geworden, tut mir leid, vergebt mir doch. Sondern der behauptet auch noch ziemlich dreist, dass die ganze Sache richtig und wichtig war für ihn. Also da merkt man plötzlich, da wird jemand flügge. Da entwickelt plötzlich jemand einen eigenen Gedanken, einen eigenen Charakter und die Eltern müssen sich eben mit dem plötzlich auseinandersetzen und können nicht einfach nur noch so sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird aber hier gemacht, was wir anordnen. Also es ist eine typische Pubertätsgeschichte und das ist schon mal ein erster Punkt, der mir so wichtig ist, dass Jesus in die Pubertät kommt, dass Gott selbst all das Menschliche, was zu dieser oft so schwierigen Lebensphase für Eltern und für Kinder dazugehört, eben auch mitgemacht hat. Dass Jesus unsere Probleme nicht nur so vom Hörensagen kennt. Dass Jesus nicht nur, weil er allwissend ist, sowieso schon weiß, wie das dann ist, als Teenager so zu sein. Oder als sorgender Vater und sorgende Mutter zu sein. Sondern dass das alles sozusagen von ihm selbst durchgemacht und durchgelebt worden ist. Jesus kennt das Gefühl, wie das ist, wenn man plötzlich Pickel bekommt. Und Haare an unmöglichen Körperstellen wachsen, wo man das vorher noch gar nicht gekannt hat. Jesus kennt dieses Gefühl, wie es ist, überfordert zu sein, in der Schule vielleicht nicht mitzukommen. Er kennt das Gefühl, wie es ist, wenn man auf dem Schulhof nicht zu den Coolen dazugehört, sondern dann eben von denen vielleicht noch gedisst wird. Der kennt das Gefühl, vielleicht auch das erste Mal unrettbar verliebt zu sein. Sich zu sehen und so große Träume zu entwickeln, wie das denn sein wird mit seiner Liebsten. Jesus kennt Zoff mit Freunden. Jesus kennt Streitigkeiten mit den Eltern, wie lange man denn wegbleiben darf und wie viel Eigenes man so macht. All das ist, Jesus lebt das selber durch. Das finde ich so genial, dass wir einen Gott haben, der die Sache nicht nur vom Hörensagen kennt, der sich nicht sozusagen vom Himmel das Ganze so anguckt und sich so versucht reinzuversetzen. Wir haben einen Gott, wir glauben an Jesus, der das alles selbst durchgelebt hat. Wir sagen das ja so leicht, nicht? Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Das zu verstehen, glaube ich, können wir gar nicht im Letzten. Aber zu verstehen, dass Jesus ein wahrer Mensch ist, der alles, was wir an Menschlichem so durchmachen, auch am eigenen Leib erfahren hat, finde ich eine geniale Aussage. Dass meine Probleme, die mein Menschsein eben so beschäftigen und was ihr so durchmacht, auf der Arbeit mit euren Kindern und was auch immer, dass das alles Sachen sind, die er selbst schon längst auch durchgestanden hat. Weil das eine unglaubliche Nähe ist. Es ist keine Distanz mehr da, nicht Jesus, sondern das kennt er eben aus eigenem Erleben. Und das, finde ich, zeigt mir auch nochmal, nicht alles Menschliche ist eben nicht so unter ferner Liefen, sondern gehört zu meinem Leben dazu und ist genauso wichtig und ich darf es vor Jesus bringen und erfahren, dass er mir in diesen ganzen Problemen hilft. Wir glauben an einen Gott, der wirklich Fleisch geworden ist, nicht nur so einen Meter über der Erde geschwebt hat, sondern der wirklich Mensch ist, mit allen Problemen, die dazugehören, eben auch mit den Pickeln und den Teenagerproblemen. Der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist in dieser Geschichte, ist dieses Muss. Jesus sagt ja, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Das ist ja das Unfassbare eben an dieser Geschichte. Es ist nicht nur sozusagen nicht so eine Teenie-Geschichte, dass da eben mal jemand wegläuft und eigene Wege geht. Es ist kein dummer Jungenstreich, sondern Jesus behauptet, dass diese Tat eben ein Muss war. Ich muss da sein, wo mein Vater ist. Und damit meint er natürlich den himmlischen Vater. Er stellt sich eben auch da das erste Mal so gegen seine eigene Familie. Ich glaube, wir müssen dazu wissen, es gibt in Israel damals einen Wert, der über allem steht, der für die Menschen damals so unendlich wichtig ist, dass es sozusagen auf der allerobersten Stufe steht. Und dieser Wert heißt Familie. Wenn alles, das Allerwichtigste ist immer die Familie. Die Familie muss zusammenhalten, die Familie muss gemeinsam jung und alt an einem Strang ziehen. Gemeinsam arbeitet man, gemeinsam lebt man auch, gemeinsam erzieht man die Kinder. Und als Familie können wir nur überleben, wenn wir als Familie zusammenhalten. Wenn der Patriarch oben sagt, das machen wir und der Rest der Familie sagt, das sehen wir auch so und das ziehen wir durch. Als Familie kann man eben, weil es gar keine anderen Möglichkeiten gibt, nur überleben, wenn alle an einem Strang ziehen. Kinder gehorchen den Eltern, Eltern sorgen sich um die Kinder, alle packen mit an, auch körperlich, und dann kann die Familie existieren. Und genau gegen diesen Wert stellt sich Jesus und sagt, Familie ist gut und ist wichtig, aber da gibt's noch was anderes, was für mich noch wichtiger ist, nämlich dieses Muss im Glauben zu wachsen und zu reifen, mehr von Gott zu verstehen. Und da stellt er sich eben ganz klar gegen die eigene Familie. Das finde ich faszinierend, nicht? Wenn plötzlich jemand sagt, ja, Familie ist gut und ist richtig und ist wichtig, aber ich für mich und für meinen Glaubensweg weiß, da gibt es noch etwas anderes. Und genauso, das lebt Jesus ja dann auch weiter. Es gibt im Neuen Testament ja viele Geschichten, wo Jesus in Konflikt ist mit seiner Ursprungs- und Heimatfamilie. Da gibt's die Geschichte nicht, dass Maria mit den anderen Kindern zu Jesus kommt und die wollen den da wieder nach Hause holen und sagen, Jesus, jetzt, du bist jetzt doch da, du gehörst zu uns. Du musst bei uns mitarbeiten. Du musst das Geschäft des Vaters übernehmen. Und Jesus sagt, nein, ihr seid nicht meine Familie. Knallhart. Sondern die Gottes Willen tun, mit denen ich hier zusammenlebe, das ist meine Familie. Also Jesus ist da nicht unbedingt sehr sensibel. Jesus ist an dem Punkt sehr verletzend auch, weil er seiner eigenen Familie sagt, Familie gut und schön, aber da gibt es noch etwas Wichtiges. Meine Berufung, mein Weg mit Gott. Und er zwingt mich dazu, Nein zu sagen, nur noch in dieser Familie mit dabei zu sein. Vor 2 Jahren haben wir mit meiner Familie Weihnachten gefeiert und meine Schwester, die ist alleinstehend, hatte eine Freundin mitgebracht, eine Iranerin. Diese Iranerin ist im Iran als Muslima geboren worden, aufgewachsen, hat geheiratet, ein Muslim, hat 5 Kinder bekommen, eine ganz normale iranische Familiengeschichte. Im etwas gesetzteren Alter schon hat sie dann plötzlich zum Glauben an Jesus gefunden. Unglaublich spannende Geschichte, da Untergrundgemeinde, also ganz spektakulär. Aber diese Hinwendung zu Jesus hat eben auch bedeutet, dass sie mit ihrer Familie brechen musste. Ihr Mann als Muslim hat das nicht verstanden und gesagt, ich lasse mich von dir scheiden. Ihre Kinder, die haben sich zwar auch taufen lassen, aber die haben irgendwann auch gesagt, wir stellen uns zum Vater. Sie ist aus dem Iran geflohen, aus Angst vor körperlicher Gewalt. Das heißt, sie lebt jetzt in Deutschland, sie hat keine Familie mehr, sie hat ihre Heimat aufgegeben, sie sieht ihre Kinder nicht mehr. Und all das, weil sie sagt, ich glaube an Jesus. Da wird eben etwas deutlich, was es bedeutet, so ein Muss zu haben. Nicht von zu wissen, ich gehe einen Weg mit Jesus, der nicht angenehm ist, der nicht der einfachste ist, aber es ist eben der Weg, den Jesus mir zeigt und den gehe ich auch. Was ist eure Berufung? Wo merkt ihr, dass Gott euch da sagt, da musst du etwas tun? Wir leben ja zum Glück zwar nicht in einem Land, wo man so mit seiner Familie brechen muss und da dürfen wir wirklich nur von Herzen dankbar sein, aber wisst ihr das oder vielleicht habt ihr auch mal dieses Gefühl gehabt, an dem Punkt muss ich jetzt Kante zeigen, muss ich sagen, das ist jetzt mein Weg. An dem Punkt muss ich vielleicht auch mal einen Menschen enttäuschen, aber es ist eben von Jesus der Weg, den er mir zeigt und ich wünsche euch, dass ihr den dann gehen könnt, auch mit den Bauchschmerzen, die man dann hat, aber dem Wissen, das ist der richtige Weg. 3. Punkt, der mir wichtig geworden ist, dieses im Haus des Vaters zu sein. Für Jesus ist das wichtig, dass er eben sagt, ich muss mehr über den Glauben erfahren. Ich muss mich austauschen. Ich muss die Gelegenheit haben, Fragen zu bekommen und im Glauben zu wachsen. Und deswegen eben dieses Muss da im Tempel, sich mit Schriftgelehrten und Pharisäern zusammenzusetzen, um über den Glauben zu diskutieren. Jesus kann Fragen stellen, Jesus gibt selber Antworten und plötzlich entwickelt sich da ein Gespräch von Jungen und Alten und alle profitieren am Ende davon. Pharisäer und Schriftgelehrte, die sich wundern, was in diesem 12-Jährigen schon an Glauben drinsteckt. Jesus, der auf seiner spirituellen Reise weiterkommt, genial. Und das ist ja auch so der Punkt, nicht an einem so eben, dass eben wir unsere Kinder natürlich zum Glauben erziehen können. Und das werdet ihr auch tun. Finde ich ja toll, dass es hier eine Jungschar gibt und es wird sicherlich auch eine Art biblischen Unterricht hier geben. Aber an einem Punkt muss man dann auch sagen, die Kinder loslassen und sagen, jetzt bist du auf deinem Weg. Wir unterstützen das, wir fördern das. Aber es ist dein Weg, im Haus des Vaters zu sein, da zu suchen, wo ist mein Platz? Wo kann ich meine Fragen stellen? Und da kann ich vielleicht auch als Vater oder Mutter mit 12 oder 13 dir nicht mehr so unbedingt helfen. Wie genial ist das denn hier, dass so erwachsene Männer sich mit einem 12-Jährigen hinsetzen und mit dem über den Glauben diskutieren? Dass sie nicht sagen, hier komm, du dummer Junge, ab mit dir, wir haben hier Wichtigeres zu tun. Wir müssen tiefe theologische Diskussionen führen. Nein, die nehmen sich Zeit. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr in der Gemeinde solche Männer und Frauen habt, die sagen, ich setze mich mit so einem 12-Jährigen mal hin und wir kommen ins Gespräch über den Glauben. Bei uns in der Gemeinde gibt es so einen Bibelkreis, da sitzen 15 meist ältere Damen und Herren. Einmal im Jahr kriegen die Besuch von unseren Konfirmanden. Unsere Konfirmanden müssen immer so ein Gemeindepraktikum machen und müssen dann so verschiedene Gruppen der Gemeinden durchlaufen, damit die das mal kennenlernen, was es so alles bei uns in der Gemeinde gibt. Und unter anderem kommen manche von den Konfis dann auch in diesen Bibelkreis. Letztes Jahr waren die da zugange, da war das Thema mein Glaubensweg. Wir hatten Referenten und der hat mit den älteren Damen und Herren da gefragt, erzählt doch mal, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Und ich habe gedacht, ja, genial, jetzt kriegen unsere Konfis mit, ne, wie das ist, zum Glauben zu kommen. Und da fing die erste an und hat gesagt, ja, im Jahr 54, bei der Evangelisation von Pastor so und so, da war das für mich so klar. Andere hat erzählt, meine Mutter und mein Vater haben mich christlich erzogen, dann war ich im CVJM und da war mir plötzlich klar, Jesus ist da und ich will ihm vertrauen und mit ihm an ihn glauben. Hab gedacht, ja, Konfis, hört zu und lernt und dann wisst ihr selber, was für euren Weg gut ist. Womit ich nicht gerechnet habe, war, dass die Konfis dann auch angefangen haben zu erzählen. Und die Konfis haben den Älteren erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Da war eine, die hat erzählt, nicht, meine Oma hat immer mit mir gebetet. Das war für mich so von klein auf klar, es gibt Gott und mit ihm kann man reden und meine Oma war da ganz wichtig für mich. Jemand anders, der hat erzählt, ich war so im Kindergarten, ne? Da waren so Erzieher, die haben mit mir gebetet und gesungen und da wusste ich und biblische Geschichten erzählt. Und plötzlich war das ein Gespräch so auf Augenhöhe. Gar nicht mehr die Erwachsenen erklären den Jugendlichen, wie das geht mit dem Glauben, sondern alle haben miteinander diskutiert und erzählt und alle haben von diesem Abend profitiert. Was für eine geniale Idee und was hier in dieser Geschichte eben deutlich wird, da wo man miteinander ins Gespräch kommt. Wo jung und alt miteinander diskutieren, wo jeder im Glauben wachsen kann und so eben auch Jesus hier, der im Haus des Vaters ist, im Tempel und eben mit diesen Schriftgelehrten da zugange ist. Noch ein ganz kurzer letzter Punkt. Die Geschichte geht ja ganz spannend aus. Ich finde das genial, erstmal wie Maria hier reagiert. Es gibt keine Vorwürfe. Das Einzige, was sie macht, sie erzählt Jesus von ihren Gefühlen. Und wenn man mal so ein bisschen was über Gesprächskultur und wie man miteinander streitet und dann weiß man, das Allerwichtigste ist in solchen Gesprächen, dass man nicht den anderen beschuldigt und sagt, du hast aber. Sondern dass man sagt, ich habe das so erlebt, ich bin verletzt und ich bin, und genau das macht Maria ja, finde ich genial, wie sie mit ihrem 12-Jährigen umgeht. Dein Vater und ich haben mit großen Schmerzen dich gesucht. Sie erklärt Jesus, wie es in ihrem Herzen aussieht und das ist für Jesus wichtig, dass er versteht, dass diese Aktion vielleicht auch nicht so ganz so toll gewesen ist. Aber auch Jesus kann eben seinen Eltern erklären, warum er das getan hat. Und er wird nicht weggestraft, ne? Er kriegt nicht 3 Monate Handyverbot und Zimmerarrest und was auch immer wir uns dann so an Strafmaßnahmen so vorstellen und ausüben, sondern die beiden Parteien, Jesus und seine Eltern, kommen wieder zueinander. Beide verstehen, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Jesus kann sich, da steht ja extra im Text drin, sich wieder seiner Familie unterordnen. Aber gleichzeitig hat Maria wieder so einen neuen Gedanken mitbekommen. Das heißt, sie bewegt das wieder in ihrem Herzen, genau wie damals in der Weihnachtsgeschichte. Und Maria versteht auch immer mehr, warum Jesus so gehandelt hat. Dass er eben etwas Besonderes ist und dass er eben nicht dieser klassische Sohn ist, der einmal die Familie weiterführen wird, sondern dass er seinen eigenen Weg gehen muss. Und so wachsen im Grunde alle hinterher im Glauben. Maria und Josef, Jesus, diese Pharisäer, weil man miteinander gesprochen hat, weil man erlebt hat, dass Gott da ist und dass Gott diese unterschiedlichen Wege benutzen kann und segnen kann. Und das finde ich an dieser Geschichte so toll. Dass Gott sowohl mit Erwachsenen und mit pickligen 12-Jährigen unterwegs ist und mit ihnen etwas Besonderes vorhat. Vielleicht war heute für euch irgendwo ein kleiner Gedanke dabei, wo ihr sagt, an dem möchte ich so ein bisschen weiterdenken. Das ist doch toll. Dann wünsche ich euch, dass Jesus da euch noch gute Ideen und Anknüpfungsmöglichkeiten schenkt und dass ihr mit euren Kindern vielleicht ein Stück weit anders umgehen könnt und dass ihr selbst wieder neugierig seid auf den Glauben. Dass Glaube nie etwas Fertiges ist, sondern dass es immer sich entwickeln kann, reifen kann, wachsen kann. Und das wünsche ich euch von Herzen dazu, den Segen Jesu. Amen. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.